Deutschlandfunk zur Diskussion.
Angekündigter Vertragsbruch. Johnsons Binnenmarktgesetz. Die Diskussionsleitung hat Burkhard Birke.
Mit jedem Tag schwinden die Chancen, dass wir doch noch rechtzeitig ein Abkommen erzielen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug heute im Europaparlament Alarm, als sie über den Stand der Verhandlungen über einen Post-Brexit-Vertrag zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sprach. Am 31. Januar hat Großbritannien die EU verlassen und seitdem war es um das Thema Brexit verdächtig ruhig. Abgesehen einmal davon, dass die Corona-Pandemie ohnehin die Agenda bestimmt hat und immer noch dominiert. Faktisch hat sich nichts geändert. Noch ist Großbritannien Teil des EU-Binnenmarktes, aber definitiv nur bis Ende dieses Jahres. Das Vereinigte Königreich und die EU müssen aber noch entscheidende Fragen ihres zukünftigen Verhältnisses klären. Die Post-Brexit-Verhandlungen stocken jedoch die Themen Level Playing Field, also gleiche Wettbewerbsbedingungen, und Fischerei gelten als große Stolpersteine und natürlich auch der Status von Nordirland. Um eine harte Grenze zur Republik Irland und ein Wiederaufflammen der Gewalt zu vermeiden, wurde im Nordirland-Protokoll als Anhang zum Brexit-Vertrag geregelt, dass die Provinz Ulster praktisch dem EU-Zoll- und Handelsregime unterliegt, gleichzeitig aber Teil der Zollunion des Vereinigten Königreichs ist. Details der Umsetzung sollten bei den Verhandlungen geklärt werden. Jetzt ist die britische Regierung allerdings mit einem Binnenmarktgesetz vorgeprescht, das Nordirland einschließt und nach Aussage des Nordirland-Ministers in einigen spezifischen Punkten gegen das Nordirland-Protokoll verstößt. Am Montag nahm das Gesetz die erste Hürde im Unterhaus mit einer Mehrheit von sage und schreibe 77 Stimmen. Der angekündigte Vertragsbruch, stehen die Post-Brexit-Verhandlungen vor dem Scheitern? Das ist das Thema der heutigen Diskussion und zugeschaltet sind Ladies First, Terry Reintke. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Bettina Schulz, sie sitzt in London, ist Wirtschaftsjournalistin. Auch an Sie ein Good Evening nach London.
Ja, good evening.
Duncan Morrow, er ist Politikprofessor an der Ulster University in Belfast. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef des DIHK, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Auch Ihnen einen schönen guten Abend, Herr Dreyer.
Guten Abend.
Ich möchte mit einer kleinen Umfrage in die Runde starten. Frau Reintke, glauben Sie noch an ein Abkommen zwischen EU und Großbritannien vor Ende des Jahres?
Jeden Tag weniger.
Also teilen Sie die Auffassung von Ursula von der Leyen?
Ja, leider.
Duncan Morrow, will Johnson, der Premierminister, den harten Brexit provozieren oder glauben Sie noch an einen Deal?
Ich glaube, ich bin auch beim gleichen Stand, jeden Tag weniger. Aber für Nordirland ist das irgendwie existenziell. Also wir müssen bis zum letzten Tag hoffen, glaube ich.
Und Bettina Schulz, wie lautet Ihre Prognose?
Ja, ich glaube daran, dass das alles jetzt eine sehr hochgepeitschte Verhandlungstaktik ist. Und ich glaube, dass es letztendlich doch noch zu einem Abkommen kommt, ja.
Also ein Druckmittel bei den Verhandlungen. Teilen Sie die Auffassung von Frau Schulz, Herr Dreyer?
Also ich schließe den Abschluss eines Abkommens nicht aus, aber ich schließe ihn für dieses Jahr aus, wo es eigentlich verabredet war, zu einem Ergebnis zu kommen.
Das heißt, Ihre Unternehmen bereiten sich auch schon auf den Worst Case, auf den schlimmsten Fall eben eines Nichtvertrages vor?
Ja, die Unternehmen sind sich schon seit über 3 Jahren, es werden es bald 4, leben die mit der Unsicherheit, dass die Beziehungen eben nicht mehr die gleichen werden, wie sie sind. Das hat ja auch dazu geführt, dass wirtschaftliche Aktivitäten schon zurückgenommen worden sind. Die Attraktivität des Investitionsstandortes Großbritannien hat stark gelitten und das sehen wir in unseren Umfragen, das sehen wir im Handel. Das heißt, ein bisschen was davon oder ein gut Stück davon, was an Verunsicherung, an wirtschaftlichen Auswirkungen schon gezeitigt hat, das ist schon da, das ist sichtbar. Aber wenn es tatsächlich dann zu einem harten Brexit, das heißt also zu dem No-Deal-Szenario ab dem anstehenden Jahreswechsel käme, dann käme nochmal ein weiterer Rückschlag definitiv dazu.
Auch das werden wir nachher noch vertiefen. Aber jetzt die Frage an Duncan Morrow. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern nochmal kurz erklären, worin die wesentlichen Elemente denn des Nordirland-Protokolls bestehen und worin jetzt dieser Rechtsbruch durch das Binnenmarkt sich manifestiert. Können Sie das in wenigen Worten zusammenfassen, Duncan Morrow?
Ja, in wenigen Worten ist schon ein Anspruch. Also Nordirland ist natürlich ein sehr sensibles Teil britischer-irischer Beziehungen. Das heißt, wir haben so einen Bürgerkrieg gehabt. In 1998 haben wir dann ein Abkommen, ein Friedensabkommen gemacht, wo Großbritannien und Irland zusammengearbeitet haben. Ein wichtiger Teil war die offenen Grenzen an Irland. Also Brexit war dann natürlich dann ein großer Anspruch, ein großes Problem in dieser Situation. Und nach langem Verhandeln, also im letzten Moment, haben Irland und Großbritannien dann schließlich doch ein neues Protokoll geeinigt. Und das hat geheißen, dass Nordirland doch noch so ein Teil von Großbritannien bleiben wird. Aber im Grunde wird das Protokoll soll daher sicherstellen, sozusagen, dass Nordirland über besondere Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass es in Irland keine Grenzen gibt. Aber nordirische Produkte werden weiterhin auf EU-Standards hergestellt, sozusagen.
Das heißt, zwei verschiedene Regelungen in einem Land. Und das soll ja, Frau Bettina Schulz, das soll ja mit diesem Binnenmarktgesetz wieder ausgehebelt werden. Worin besteht denn der Rechtsbruch, den man darin erkennt und den ja der Nordirland-Minister Brandon Lewis ja auch zugegeben hat im Unterhaus?
Ja, also im Prinzip ist ja von Boris Johnson und der EU im Oktober 2017 mit dem Austrittsvertrag und mit dem Nordirland-Protokoll eine Zollgrenze in der irischen See, also zwischen Großbritannien und der Provinz Nordirland gezogen worden. Was bedeutet das? Das bedeutet Papierkrieg, das bedeutet Kontrollen, das bedeutet, dass sich Nordirland in Teilen auch an die Vorschriften zur verbotenen Staatshilfe der EU halten muss und so weiter. Und das mag Boris Johnson nicht. Boris Johnson hat immer gesagt, für uns macht Brexit nur Sinn, wenn wir uns im Prinzip nicht an Auflagen der EU halten müssen, wenn wir eine eigene Wettbewerbsfähigkeit aufbauen können, wenn wir unabhängig von EU-Auflagen Freihandelsabkommen schließen können, zum Beispiel mit der USA, die vielleicht dann andere Anforderungen hat. Und jetzt ist aber durch dieses Nordirland-Protokoll an Auflagen gebunden. Und genau die versucht er jetzt mit dem Binnenmarktgesetz im Prinzip auszuhebeln. Er gibt den Ministern das Recht, im Zweifelsfalle den Papierkrieg zum Beispiel, der dann im Handel anfällt zwischen Großbritannien und Nordirland, praktisch außer Kraft zu setzen. Er gibt den Ministern auch das Recht, die Staatshilfe so anzuwenden, wie es eigentlich von der EU nicht vorgesehen ist. Also im Prinzip konterkariert er das Austrittsgesetz und das Nordirland-Protokoll und die sind ratifiziert. Er bricht damit also internationales Recht.
Das hat ja die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute auch im Parlament bei ihrer Rede noch einmal klargestellt. Terry Reintke, ist denn die EU hier ins offene Messer gelaufen? Das heißt, wollte man unbedingt diesen Brexit-Vertrag gleich um welchen Preis und ahnte schon, dass damit Nordirland ungemacht droht?
Also, dass dieses Arrangement, was jetzt gefunden worden ist, dass das nicht ideal ist, das war allen klar. Nun ist aber die Situation so, dass Großbritannien eben aus der Europäischen Union raus wollte und dass das für die Situation zwischen der Republik Irland und Nordirland sehr, sehr viele Probleme bedeutete. Und dass es so ein bisschen die Quadratur des Kreises ist, das zu lösen. Und dieses Arrangement war von Anfang an ein Angebot der Europäischen Union. Theresa May hatte das ja ursprünglich mal abgelehnt. Wir kennen dann die Geschichte. Ihr Abkommen ist mehrmals abgelehnt worden im britischen Unterhaus. Und am Ende hat Boris Johnson, nachdem er Premierminister geworden ist, das Angebot dann angenommen. Dass das schwierig ist, dass das sehr viel Anstrengung braucht, das wussten alle. Es war aber der Glaube und das Vertrauen in der Europäischen Union, in den Rechtsstaat Großbritannien oder des Vereinigten Königreichs so groß, dass man eben davon ausgegangen ist, wenn dann am Ende das Unterhaus zustimmt, wenn Boris Johnson auch diesem schwierigen Arrangement zustimmt, dann wird das Vereinigte Königreich das auch so durchsetzen. Und dieses Vertrauen ist offensichtlich vielleicht zu viel gewesen, weil wir eben jetzt vor der Situation stehen, dass das Vereinigte Königreich faktisch angekündigt hat, diesen bereits ausgehandelten Austrittsvertrag zu brechen. Und das stellt uns natürlich vor eine riesengroße Herausforderung jetzt im Hinblick auf weitere Verträge, einen Handelsvertrag für die zukünftigen Beziehungen, wo sehr viele schwierige Fragen auch zu klären sind, wenn wir uns noch nicht mal darauf verlassen können, dass das Austrittsabkommen steht, wie sollen wir dann jetzt einem Vertrag zu den zukünftigen Beziehungen zustimmen?
Herr Dreyer, kann man mit solchen Geschäftspartnern oder Handelspartnern überhaupt dann noch Verträge abschließen? Wie sehr ist die Wirtschaft verunsichert, wenn Sie mal in Ihre Unternehmen, die Mitgliedsunternehmen schauen?
Ja, wir haben 2500 deutsche Unternehmen in Großbritannien, die dort aktiv sind, auch zum Teil mit hohen Investitionen aktiv sind. Wir haben umgekehrt 1500 Niederlassungen britischer Unternehmen in Deutschland. Beschäftigungszahlen sind auch immens. Also ich nenne noch eine Zahl, 750.000 Menschen, Arbeitsplätze in Deutschland, die vom Handel mit UK abhängig sind. Für diese Unternehmen und die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, war der ganze Prozess jetzt schon mal schwierig, bis es überhaupt zu einem Austrittsabkommen gekommen ist. Und jetzt natürlich die Frage, das Hickhack, ob die britische Seite es überhaupt ernst meint mit den Verhandlungen und dass die ambitioniert sind für ein Freihandelsabkommen. Das war von vornherein klar. Oder wenn man das vergleicht mit anderen Freihandelsabkommen, die Europäische Union in der Vergangenheit geschlossen hat mit Kanada, sehr erfolgreicher Abschluss für beide Seiten, hat 7 Jahre gedauert. Also insofern, da braucht man schon wirklich Verhandlungspartner, die gewillt sind und konstruktiv bei der Sache sind. Also das Image leider Großbritanniens, einen wertvollen Handelspartner und integralen Bestandteil der Europäischen Union in vielen Fragen, hat in dieser Phase gelitten, auch aus Sicht deutscher Investoren auf der Insel. Und wir sehen das bei den Investitionsplänen der deutschen Unternehmen. Wir haben eine Befragung gemacht vor kurzem weltweit bei deutschen Unternehmen an vielen ausländischen Standorten. Die deutschen Unternehmen auf der Insel haben die geringste Neigung, mehr zu investieren an ihren Standorten als irgendwo auf der Welt. Und das ist ein Schlag ins Kontor.
Und das sind ja schon erstaunliche Summen, wenn ich es richtig recherchiert habe, gibt es, glaube ich, 138 Milliarden Euro Direktinvestitionen pro Jahr von deutschen Firmen in Großbritannien. Das sind also enorme Summen. Aber schauen wir mal auf die politischen Konsequenzen, vor allen Dingen nach Nordirland. Duncan Morrow, Karfreitagsabkommen, Sie haben es vorhin erläutert, sollte ja den Frieden sichern und die Grenzen offen halten. Was würde denn die Verwirklichung dieses Binnenmarktgesetzes durch Boris Johnsons Regierung für Nordirland und für den Frieden Prozess bedeuten? Würden Sie wirklich befürchten, dass da die Gewalt zurückkehrt?
Ja, es ist immer eine Möglichkeit, dass wenn so Grenzfragen oder Nationalitätsfragen wieder in der nordirischen Politik auftauchen, dass wir zur Gewalt wieder zurückgehen werden. Also man kann nicht sagen direkt, dass es morgen wieder zur Gewalt kommen wird. Aber die Spannungen in Nordirland sind immer sehr hoch. Das Karfreitagsabkommen war eigentlich ein sehr besonderes Abkommen, in dem beide Länder, Großbritannien und Irland, haben dann mehr als nur ein Abkommen gezeichnet, aber haben miteinander eine Partnerschaft entwickelt. Also die Möglichkeit, dass jetzt wegen des Binnenmarktes, dass wir eine Grenze innerhalb Irland haben werden und dass es wieder dann zu Gewalt kommen würde, kann nicht ausgeschlossen werden, besonders wenn die Spannungen dann steigen in den nächsten Monaten.
Aber war es nicht von vornherein auch absurd, Bettina Schulz, dass man hier die Möglichkeit einer Zollgrenze in der irischen See, also zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich, in Betracht gezogen hat als die Option, wenn man sich nicht einigen kann?
Ja, das ist richtig. Aber was wäre die Alternative gewesen? Die hat Theresa May versucht. Sie hat ja versucht, ganz Großbritannien im Zollgebiet mit der EU zu lassen, damit es gar keine Zollgrenze gibt, und war bereit, Nordirland praktisch unter die EU-Regeln zu stellen. Das war aber den Hardliner und Boris Johnson nicht genug. Die wollten halt eben die völlige Freiheit haben von EU-Auflagen. Und Boris Johnson hat dann eben relativ schnell dieses Nordirland-Protokoll unterschrieben. Damals hat sein Chefberater Dominic Cummings schon gesagt, ach, wisst ihr, was hier vereinbart wird? Das kann man hinterher, wenn man eine andere Regierung hat, auch alles wieder kippen. Und das ist das, was die Regierung jetzt versucht. Man darf auch nicht vergessen, das ist schon perfide, was die britische Regierung hier macht. Denn wenn das durchgesetzt werden würde, dann würde im Prinzip die EU wieder gezwungen, Kontrollen zu machen an der Grenze zwischen der Republik Irland und der irischen Provinz. Und dann könnte im Prinzip, wenn es wieder zu Unruhen kommt, könnte das dann der EU in die Schuhe geschoben werden. Das ist also eine ziemlich perfide Drohung, die hier die Regierung auffährt, ja. Und das andere ist, dass Boris Johnson wirklich so kühl ist, dass er Verfassungsbruch und Bruch des Rechtsstaates in Kauf nimmt, um sein Ziel zu erreichen, ja. Und er wird sicherlich davon ausgehen, dass im Zweifelsfalle die EU die Gespräche auch abbricht. Und dann ist es aber die EU, die halt schuld ist, im Zweifelsfalle für einen No Deal. Und das kommt ihm dann auch zu Pass.
Also das Ganze riecht so ein bisschen nach Schwarze-Peter-Spiel. Frau Reinke, wir haben ja eben gehört von Duncan Morrow, dass das Karfreitagsabkommen durchaus gefährdet sein könnte. Wir haben aber auch dann schon gehört aus den USA ganz klare Signale, zum Beispiel von der Sprecherin des Hauses, von Nancy Pelosi, dass sollte das passieren und das Karfreitagsabkommen in Gefahr sein, dann würde unter einer demokratischen Präsidentschaft in den USA ein Trade Deal, also ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien, sofort vom Tisch gefegt werden. Also ist das ein verheerendes Signal, was Boris Johnson da mit diesem Binnenmarktgesetz an Politik betreibt?
Auf jeden Fall. Und ich meine, das wird ja nicht nur in den USA wahrgenommen, sondern weltweit. Und ich bin mal ganz offen, ich bin eine sehr große Liebhaberin des Vereinigten Königreichs schon seit Jahren. Ich habe selber in Großbritannien gelebt. Und ich finde, was da gerade passiert, ist jetzt unabhängig von der Frage, ob wir einen Brexit-Deal haben werden und welche dramatischen Konsequenzen es hätte, wenn wir keinen haben. Ich meine, das gesamte Bild, die Reputation Großbritanniens in der Welt geht ja gerade daran kaputt. Und das vor dem Hintergrund, dass das Vereinigte Königreich eben jetzt mit dem Austritt der Europäischen Union ja auch mit sehr vielen anderen Ländern, mit dem es eben durch die EU-Mitgliedschaft vorher Handelsverträge hatte, weitere Verträge aushandeln werden muss. Deshalb glaube ich, also ich hoffe, dass Frau Schulz recht hat und dass das alles jetzt nur ein Bluff ist sozusagen, um am Ende sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Ich glaube, dass da wirklich mit dem Feuer gespielt wird, sowohl was die Reputation Großbritanniens und die Rolle Großbritanniens in der Welt angeht, aber eben auch, was das Karfreitagsabkommen angeht und auch für die Europäische Union steht da sehr viel auf dem Spiel. Und ich fand es sehr passend, dass Ursula von der Leyen heute nochmal dieses Margaret Thatcher Zitat in ihrer Rede erwähnt hat, wo Maggie Thatcher eben gesagt hat, das Vereinigte Königreich bricht keine Verträge, das wäre schlecht für das Vereinigte Königreich, die Welt und für alle zukünftigen Handelsverträge, die ausgehandelt werden könnten. Ich glaube, das ist das, was gerade den Menschen in Großbritannien, in die Regierung habe ich nicht mehr so viel Hoffnung, aber was den Menschen in Großbritannien immer wieder ins Gewissen gerufen werden muss, dass so eine Rücksichtslosigkeit wie jetzt der britischen Regierung am Ende vor allem den Britinnen und Briten selber schaden wird.
Die Frage an den Politologen, Duncan Morrow von der Ulster University. Herr Morrow, wenn Großbritannien Verträge bricht und gleichzeitig aber zum Beispiel China wegen Vertragsbruchs über Hongkong mit dem Sicherheitsgesetz des Vertragsbruchs beschuldigt, wie steht denn Großbritannien denn da in der Welt? Das ist doch absolut unglaubwürdig, oder?
Ja, ich glaube, es ist ein sehr großer Schritt und eigentlich das Ausmaß der Konsequenzen ist eigentlich die beste Hoffnung, warum es wahrscheinlich oder möglicherweise noch nicht passieren wird. Aber das hat eigentlich, das Ausmaß ist eigentlich nicht zum Glauben kaum. Und deswegen glaube ich, jetzt steht jeder in Schock. Keiner weiß, ob sie das echt meinen. Und weil eigentlich kann man doch sehen, wie das irgendwie auf China auswirkt, wie das auf die USA auswirkt und auch letztendlich muss es einen Vertrag mit der EU geben. Das ist doch der Nachbar. Also, ja, was kann man sagen? Man kann nur sagen, man spielt mit Feuer, wie schon gesagt worden ist.
Man spielt mit dem Feuer, sagt Duncan Morrow, ist Politikprofessor an der Ulster University in Belfast. Der diskutiert hier im Deutschlandfunk über das Thema Binnenmarktgesetz des Vereinigten Königreiches und die Post-Brexit-Vertragsverhandlungen mit Terry Reinke. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, mit Bettina Schulz, Wirtschaftsjournalistin aus London und mit Volker Dreyer, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr Dreyer, es gibt ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten, aus diesem Dilemma rauszukommen. Entweder stoppt das britische Parlament noch Boris Johnsons umstrittenes Gesetz und den Rechtsbruch, oder man einigt sich bei den Verhandlungen. Welche ist für Sie die wahrscheinlichere Variante?
Ja, das ist die Frage, wie die Europäische Union, mit welcher Haltung wir die Verhandlungen auch tätigen. Unser Dafürhalten, dass der deutschen Unternehmen ist, dass es ganz wichtig ist, dass die Integrität des Binnenmarktes die absolute Priorität hat und damit auch natürlich die Situation zwischen Irland und Nordirland einbezogen wird, weil Irland eben zum Glück genuiner Bestandteil der Europäischen Union und damit auch des Binnenmarktes ist. Und das haben uns die Unternehmen mitgeteilt. Zu einer überwältigenden Mehrheit haben sie gesagt, die Integrität muss sein, auch wenn die eigenen Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich leiden werden, bedauerlicherweise, weil kaum ein Unternehmen kann nachvollziehen, warum dieser Schritt gegangen wurde. So, und was heißt das dann für die konkrete Frage? Dass die deutsche Wirtschaft auch Michel Barnier, dem Verhandlungsführer auf der europäischen Seite, den Rücken stärkt, zu einem vernünftigen Abkommen zu kommen, in dem sich nicht über Vertragsbrüche unter Druck gesetzt werden kann, um Ergebnisse zugunsten, ich weiß auch nicht, ob die britische Seite das unbedingt so will, oder zugunsten des britischen Premierministers geschlossen werden.
Dieser Vertragsbruch ist ja von allen Vorgängern von Boris Johnson im Amt kritisiert worden, angefangen von Theresa May, über John Major, über Tony Blair, auch der frühere konservative Vorsitzende Michael Howard hat seine Bedenken geäußert. Bettina Schulz, ich habe gehört, es gibt hinter den Kulissen viele Verhandlungen, dass man das Gesetz entschärft und diese Bestimmungen, es sind ja offensichtlich nur ein paar wenige zu Nordirland, die den Rechtsbruch manifestieren würden, rausnimmt. Haben Sie noch Hoffnung, dass das Gesetz anders rauskommt ins Parlament, als es eingebracht wurde?
Ja, ich glaube, dass Boris Johnson die Daumenschrauben anlegen wollte, sich aber verkalkuliert hat. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, wie scharf auch in den eigenen Reihen, selbst in der eigenen Partei, gegen diesen Rechtsbruch vorgegangen wird. Was es jetzt gibt, ist eine ganz wichtige Gesetzesänderung, die wird am kommenden Dienstag vorgestellt, über die wird auch abgestimmt. Und die sieht vor, dass dieser gesamte Rechtsbruch, wenn überhaupt, nur kommt, nachdem das Parlament nochmal abgestimmt hat. Und zwar nur dann, wenn alle anderen Bestrebungen, irgendeine Einigung zu finden mit der EU, und zwar vor allem in dem Joint Committee, das ja dafür eigentlich vorgesehen ist, ausgeschöpft wurden. Also von daher, das hat Boris Johnson schon signalisiert mit den Abgeordneten, zieht er sich also etwas zurück. Und es kann von daher sein, dass man dann letztendlich vielleicht doch zu einer Einigung mit der EU kommt, denn man darf auch nicht vergessen, wenn Boris Johnson wirklich mit einem No-Deal aus der ganzen Sache rausgeht, ja, dann ist wirklich die Frage, wo ist eigentlich seine Kompetenz? Corona hat er unheimlich vergeicht, da hat Großbritannien katastrophale Zahlen und er hat 2016 bei der Volksabstimmung versprochen, dass er mit einem Handelsabkommen kommt mit der EU. Wenn er das jetzt nicht tut, dann sind berechtigte Fragen nach seiner Kompetenz natürlich zu stellen.
Da sage ich mal ganz zynisch, es wäre aber nicht das erste Mal, dass Boris Johnson wortbrüchig würde oder auch mit nicht ganz der Wahrheit gearbeitet hat, um das mal gelinde auszusuchen. Terry Reinke, glauben Sie, dass wenn dieses Gesetz so rauskommt, wie es Frau Schulz eben geschildert hat, also mit dieser Wenn kein Verhandlungsergebnis, dann greift das Klausel. Ist das genug für die EU, um jetzt nochmal bei den Verhandlungen den Briten ein Stück entgegenzukommen? Denn die EU hatte ja gefordert, dieses Gesetz muss vom Tisch.
Also, dass es irgendein Gesetz geben muss, das den internen Markt des Vereinigten Königreichs regelt, das ist ja klar. Aber dass es eben in dieser Form, also mit diesen entsprechenden Absätzen, die eben das Austrittsabkommen brechen würde, dass das eben mit diesen Maßnahmen nicht akzeptabel ist. Und ich bin im Moment der Meinung, dass es eine sehr grundsätzliche und weit getragene Meinung hier im Parlament, aber auch darüber hinaus in den Mitgliedstaaten ist. Und der Dreier hat das ja gerade nochmal mal angesprochen, wenn es um eine Prioritätensetzung geht, dann ist eben sehr klar, dass der Schutz des Binnenmarktes, die Integrität des Binnenmarktes da auf jeden Fall in dem Ratifizierungsprozess eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Und deshalb will ich nur ins Gewissen rufen, also wir sind jetzt gerade Mitte September bis Ende Dezember und das auch nochmal, weil die britische Regierung eben keine Ausweitung des Verhandlungszeitraums wollte. Bis Ende Dezember müssen wir fertig sein. Das muss dann entsprechend von 27 Regierungen, müssen zustimmen. Wir im Europäischen Parlament müssen das noch ratifizieren. Also ich bin schon der Meinung, dass sich diese Internal Market Bill da nochmal substanziell ändern müsste, damit es das Vertrauen gibt, zu dem Handelsvertrag und über die zukünftigen Beziehungen weiter zu verhandeln. All das sind sehr, sehr viele Ifs, also sehr, sehr viele Einschränkungen, sehr, sehr viele Konditionen, die es gibt in einem sehr, sehr geringen Zeitraum. Der Druck ist natürlich wahnsinnig groß und ich kann Ihnen sagen, dass hier in Brüssel die ganz große Mehrheit einen Vertrag will, aber eben nicht at any cost, also sozusagen nicht um jeden Preis.
Duncan Morrow, Sie haben sich ja vorhin als Optimist geoutet im Eingangsstatement. Was wären denn, sagen wir mal, Formulierungen oder Abmachungen zwischen EU und Großbritannien, die aus nordirischer Sicht zufriedenstellend eine Lösung dieses Problems mit den Grenzen darstellen würde?
Ja, natürlich in Nordirland ist es wichtig, die Grenzen so niedrig zu halten wie möglich. Also wir wollen das beste Handelsabkommen wie möglich irgendwie jetzt auszuhandeln. Nur, wie wir schon gehört haben, ist die Zeit jetzt zu kurz und keiner weiß, wie das jetzt ausgeht mit der Politik. Und das ist dann eine schwierige Frage für nordische Politik, ob sie eine Zollgrenze mit Großbritannien wollen oder ob sie eine Zollgrenze mit Irland wollen. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen irgendwie das nordirische Protokoll im Kauf, aber wir wollen da hinten jetzt das beste Handelsabkommen wie möglich jetzt aushandeln. Und das ist eigentlich die einzige Lösung für Nordirland, dass wir Partnerschaft wiederherstellen zwischen Irland und Großbritannien. Sonst stehen wir da inmitten und das hat innenpolitische Folgen für uns.
Schauen wir doch nochmal auf die Knackpunkte bei den Verhandlungen über einen Post-Brexit-Status und fragen wir uns doch mal ein bisschen, wer kann wo wem entgegenkommen, Herr Dreyer. Ich habe heute Nachmittag gerade nochmal gehört, dass jetzt die Briten offenbar angeboten haben, bei den Kanalinseln Jersey und Guernsey, die ja nur 14 Meilen von der französischen Küste entfernt sind, zum Beispiel bei den Fischereirechten entgegenzukommen. Fischerei war ja immer ein großer Streitpunkt, weil natürlich die Briten zu Recht sagen, 60% unserer Fische aus unseren Gewässern werden von anderen EU-Nationen gefischt und das kann so nach Brexit nicht weitergehen. Halten Sie das zum Beispiel jetzt für ein Zugeständnis, wo Bewegung reinkommen könnte?
Das sind sicherlich Zeichen. Die Frage ist, was wir bereit sind zu geben und was vielleicht noch wichtiger ist. Und da würde ich sagen, beim Thema des wechselseitigen Marktzugangs, der Standards, der Frage, was auch gerade die Franzosen stark umtreibt, nämlich dass eine Art Dumping betrieben werden kann, in Fragen der Beihilfen für Unternehmen, jetzt auf der britischen Seite, die dann im Wettbewerb stehen mit europäischen Unternehmen, dass wir da gut beraten sind, wenn wir uns ganz stark danach orientieren, welche europäischen Standards wir gemeinsam auch natürlich mit dem Zutun damals des Vereinigten Königreichs als Teil der Europäischen Union erreicht haben und dass diese Standards wenig verhandelbar sind und deshalb genügen da vielleicht auch ein paar Zugeständnisse im Bereich des, ich will das nicht niedrig bewerten, der Fischerei nicht dazu, dass wir Errungenschaften des Binnenmarktes über Bord werfen. Das darf nicht sein. Und deshalb sind das kleine wertvolle Zeichen, die reichen aber nicht aus und die machen auch nicht vergessen, dass das jetzt immer noch im Raum steht, ob das Austrittsabkommen mit der Frage der Nordirland in der Zollunion in Frage gestellt wird von der britischen Seite. Also das macht den Vertragsbruch, der dann käme, nicht wett.
Die Situation in Nordirland ist natürlich auch deshalb komplex, weil es dem Schmuggel natürlich Tür und Tor öffnen würde. Man stelle sich vor, Nordirland bleibt ja irgendwie in einer Union mit dem Vereinigten Königreich. Andererseits genießt es den Binnenmarktstatus mit der Republik Irland und damit mit der EU. Frau Schulz, wenn Sie jetzt mal analysieren, hat denn auch bei den anderen Stolpersteinen, bei den Post-Brexit-Verhandlungen, die ja heißen Level Playing Field, das heißt ja also auch Staatshilfen, gleiche Wettbewerbsbedingungen, hat denn Boris Johnson hier wirklich vor, mit einem Sozial- und Umweltdumping womöglich und mit massiven Staatshilfen innovative Techniken fördern, hat er ja wirklich vor, einen unfairen Wettbewerb mit der EU anzuzetteln?
Nein, ich glaube das nicht, aber er will natürlich den Rücken frei haben, um Unternehmen zu stützen. Die britische Wirtschaft ist schlechter dran im Moment als die meisten Volkswirtschaften in der EU, nicht nur wegen Corona, sondern wir haben das vorhin schon gesagt, weil natürlich jetzt wegen Brexit seit 4 Jahren hier nicht mehr richtig investiert wird. Ja. Das Grundproblem des Brexit war ja eigentlich immer, dass Großbritannien Wettbewerbsfähigkeit verloren hat und dann man überlegt hat, wie kann man die Volkswirtschaft aufwerten, innerhalb der EU oder außerhalb der EU? Und der Brexit ist der Versuch, die Wettbewerbsfähigkeit anzukurbeln außerhalb der EU. Und da will man eben den Rücken frei haben für Beihilfen und für Infrastruktur und für alle möglichen Dinge, vor allen Dingen Freihandelsabkommen halt mit anderen Ländern. Aber ich glaube nicht, dass Dumping angestrebt ist, denn das würde ja auch hier mit der Bevölkerung und mit den Gewerkschaften gar nicht durchgehen. Ja? Ich glaube, was kommen muss erstmal, ist, dass Großbritannien die britische Regierung auch erstmal vorlegt und präsentiert, welche eigenen Zukunftsregeln sie überhaupt vorhat, zum Beispiel bei Beihilfe. Das ist bisher noch nicht veröffentlicht worden.
Aber müssen wir uns dann wirklich sorgen bei Beihilfe? Ich habe das mal nachgeschaut. Ich glaube, nur 0,33% des britischen Bruttosozialprodukts werden als Staatshilfen ausgezahlt. Ich glaube, in Deutschland ist es das Dreifache. In Frankreich ist es auch deutlich drüber. Terry Reinke, sind diese Staatshilfen, traut man hier den Briten einfach nicht? Oder geht es jetzt einfach nur darum, wer bewegt sich zuerst? Der verliert oder was? Oder warum gibt die EU da nicht ein Stück auf die Briten zu?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon ein massives Vertrauensproblem gerade. Und wir haben da jetzt ja auch diverse Male das angesprochen, eben diese Frage des Bruchs des Austrittsabkommens, aber auch schon die Rhetorik vorher. Weil es ist jetzt auch bei Frau Schulz, auch zum Teil bei Herrn Dreyer angesprochen worden, also dass eben sozusagen jedes Problem, sei es in der britischen Wirtschaft, sei es politische Probleme, auch wirklich hausgemachte politische Probleme. Es wurde eben in den letzten Jahrzehnten eigentlich ganz, ganz viel, was eigentlich britische Probleme waren, auf die Europäische Union geschoben. Und ich hoffe, dass Frau Schulz recht hat und dass es nicht zu einem Dumping kommen würde. Wenn ich aber zum Beispiel mit britischen Gewerkschaften spreche, dann sagen die an ganz vielen Stellen, wir haben eine Heidenangst, weil wir uns bisher darauf verlassen konnten, dass zumindest Mindeststandards von europäischer Ebene, dass die weiterhin eingehalten werden müssen. Nachdem der Brexit dann wirklich vollzogen worden ist, also nach Ende der Übergangsphase jetzt, sind wir uns da nicht mehr so sicher. Und mit dieser ja großen konservativen Mehrheit im Unterhaus haben wir schon Sorgen, dass dann auch was Sozialstandards, was Arbeitsrecht in Großbritannien angeht, was Umweltstandards angeht, dass da nach unten, also dass es sozusagen ein Race to the Bottom geben könnte. Dementsprechend würde ich schon sagen, nicht, dass jetzt von heute auf morgen sozusagen alle Regeln eingestampft werden, aber dass es da in eine andere Richtung gehen würde als das, was wir eigentlich sehen, also eine Konvergenz nach oben, wie das ja auch immer wieder in der Europäischen Union Ziel ist, dass Großbritannien in eine andere Richtung geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Boris Johnsons Strategie, und die funktioniert ja offensichtlich auch teilweise, zumindest in der britischen Öffentlichkeit, ist halt immer wieder solche Slogans rauszugeben und dann in den Debatten darauf zu hoffen, dass in einem Nitty-Gritty, also wie jetzt genau in einem Gesetz dann bestimmte Sachen geregelt sind, die Leute so ein bisschen die Aufmerksamkeit verlieren und er dann, sobald es irgendwie alles ein bisschen zu unübersichtlich wird, eigentlich zum nächsten Thema übergehen kann. Und da habe ich schon große Sorge, dass mit diesem Spiel nach dem Brexit oder nach dann der Ende der Übergangsperiode auch wirklich Grundfesten von zum Beispiel Sozial- und Umweltstandards angegriffen werden könnten.
So, jetzt muss ich Cassandra spielen und unseren Optimisten in der Runde, nämlich Duncan Morrow, fragen, was ist, wenn wir keinen Deal bekommen rechtzeitig? Und der muss ja bis Mitte Oktober praktisch ausverhandelt sein, wenn wir den noch rechtzeitig vor Jahresende ratifiziert haben wollen. Natürlich ist immer denkbar, dass man noch EU-Sondergipfel noch Ende November oder Anfang Dezember macht, aber spielen wir das mal durch. Duncan Morrow, wir kriegen keinen Deal bis Jahresende. Was bedeutet das? Was bedeutet das insbesondere für Ulster, für Nordirland?
Ja, ich würde sagen, die möglichen Folgen sind natürlich enorm. Also wirtschaftlich natürlich werden die Konsequenzen unmittelbar sein. Wir werden harte Grenzen haben. Was das heißt genau, werden wir erst sehen, aber wir wissen, dass es eigentlich normaler Verkehr dann unterbrechen wird. Und jetzt aber geht es auch um die zukünftige Beziehung von Großbritannien zur Welt, nicht nur die EU, aber auch jetzt haben wir auch gehört, die USA. Und es könnte auch von der US-Präsidentschaftswahlen auch betroffen sein. Und auch innenpolitisch gibt es natürlich auch Folgen. Also es sind jetzt große Spannungen, nicht nur in Nordirland, aber auch zwischen Schottland und Großbritannien. Und die Unionisten in Nordirland fühlten sich aufgrund des Protokolls bereits von Johnson verlassen. Jetzt sind die Nationalisten empört und in Schottland gibt es auch andere Probleme. Also die Konsequenzen, das Ausmaß der Konsequenz können wir hier nur irgendwie vorstellen, aber die sind sicherlich groß. Die werden sicherlich sehr groß und sehr sofortig.
Wird Boris Johnson, Duncan Morrow, auch zum Totengräber des Vereinigten Königreichs, weil die letzten Umfragen, es gibt Umfragen, die sogar zeigen, dass auch in Nordirland eine wachsende Zahl von Menschen die Wiedervereinigung mit der Republik Irland durchaus befürworten würden. Es ist noch keine Mehrheit, anders als in Schottland, wo mittlerweile fast 4 oder 55% der Bevölkerung für ein unabhängiges Schottland sind. Sehen Sie das als realistische Chance, dass hier Nordirland eines Tages wegbricht aus dem Vereinigten Königreich?
Es ist eine sehr fließende Situation. Das heißt, es ist sicherlich jetzt möglich, dass die Diskussion in Schottland weitergeht. Wenn Schottland unabhängig wird, dann in Nordirland kommt die Frage, wenn wir schon eine Zollgrenze zu Großbritannien haben und das Nachbarland Schottland ist wieder in der EU oder in einer Vereinbarung mit der EU. Was heißt das wieder? Also man kann sehen, dass eigentlich ist alles im Spiel, auch innenpolitisch als außenpolitisch. Und das, glaube ich, ist realistisch, nicht nur eigentlich irgendwas so Großartiges. Das ist realistisch. Diese Fragen kommen jetzt und werden jetzt offen diskutiert.
Das wird dann nicht mehr Großbritannien, sondern Kleinbritannien. Bettina Schulz, teilen Sie die Befürchtungen von Duncan Morrow, zumal wenn man bedenkt, dass Nordirland den britischen Steuerzahler mehr als den Nettojahresbetrag zur EU, nämlich 8,6 Milliarden Pfund alljährlich kostet?
Ja, das ist richtig. Also es gibt hier durchaus Befürchtungen, dass Boris Johnson letztendlich der Premierminister ist, der zwei Länder verloren hat, nämlich Nordirland und Schottland. Ja, also das muss man ja, man darf ja nicht vergessen, dass wenn es wirklich ein No-Deal gibt, das bedeutet Zölle und das ist verheerend für die britische Wirtschaft, aber auch für die schottische Wirtschaft, die immer gesagt hat, dass sie gar keinen Brexit möchte. Und im nächsten Jahr, Mai 2021, sind Wahlen in Schottland. Da wird also die Unabhängigkeit von Schottland auf jeden Fall dann ein großes Thema werden. Also Boris Johnson muss sehr aufpassen mit einem No-Deal, denn er wird der Wirtschaft enorm schaden, er wird der Einheit des Vereinigten Königreiches schaden und er wird seiner eigenen Reputation als Politiker schaden, der überhaupt irgendwas geregelt bekommt. Ja, also
Terry Reinke von den Grünen im Europaparlament, wäre denn ein unabhängiges Schottland und ein an Irland angegliedertes Nordirland in der EU für Sie willkommen?
Also ich glaube, es sind schon nochmal zwei unterschiedliche Fragen, weil ich meine, die Frage von Nordirland, das ist ja auch im Karfreitagsabkommen so angelegt. In der Tat, wenn es eine Mehrheit in der nordirischen Bevölkerung geben sollte, dann kann es dazu eine Abstimmung geben. Aber das hat Duncan Morrow auch eben schon angesprochen, die Geschichte Nordirlands ist natürlich nochmal sehr viel angespannter als jetzt vielleicht im Vergleich dazu, was in Schottland passiert. Wir haben immer ganz klar gesagt, und da würde ich sagen, ist hier immer noch eine Mehrheit im Europäischen Parlament sehr offen für und ja auch sehr viele Mitgliedstaaten sich dazu bereits geäußert haben. Schottland, wenn es denn unabhängig werden würde, das ist natürlich eine Entscheidung, die in Schottland getroffen werden muss oder dann eben in Verständigung mit dem Vereinigten Königreich und London. Aber dann wären wir natürlich offen zu schauen, wie dann Wiederbeitritt aussehen könnte und dass der eben nicht jahrelang dauern müsste, wie jetzt bei anderen KandidatInnen, weil Schottland eben bisher vollumfänglich den Acquis angewandt hat. Das haben wir hier immer wieder wiederholt und dementsprechend denke ich auch, dass in Schottland die Debatte, je härter dieser Brexit jetzt wird, je mehr wird die Debatte um eine Unabhängigkeit geführt werden, gerade aufgrund der ja wachsenden Unterstützung der Parteien in Schottland selber, die diese Unabhängigkeit unterstützen.
Volker Dreyer, die Frage jetzt an den Wirtschaftsexperten, was wird denn ein No-Deal konkret für die deutsche Wirtschaft an Exportverlusten und für die europäische Wirtschaft bedeuten und können wir dann uns angesichts der Pandemiefolgen überhaupt leisten?
Also es ist jetzt schon ganz gewaltig, was an Handelsmöglichkeiten unterlassen wurde, weil der Brexit im Raum steht. Jetzt sind wir in der Übergangsphase, wo ja im Prinzip die Wirtschaftsbeziehungen noch auf dem alten Stand sind von den Spielregeln. Also eigentlich hat sich noch nichts geändert, aber de facto hat sich schon ganz viel geändert. Großbritannien ist von unserem drittwichtigsten Exportmarkt jetzt auf Platz 5 abgerutscht. Im gesamten Handelsaustausch ist man von 5 auf 8 gefallen. In diesem Jahr sind die deutschen Exporte ins Vereinigte Königreich nicht nur wegen der Corona-Pandemie, aber natürlich auch um 22% abgesackt, während sie in die EU 27 bei 11 oder 12% Rückgang liegen. Das heißt, wir sehen hier schon ein Vorausnehmen eines auch ungeregelten Brexit oder eines No-Deal-Szenarios.
Und von den sind die Unternehmen denn vorbereitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir versuchen, die Unternehmen seit dem ersten Tag der Brexit-Entscheidung vorzubereiten mit Brexit-Checklisten, wo über den Warenverkehr, über den Transport, über Verträge, über gewerbliche Schutzrechte und Normen, über Personalfragen, Dienstleistungen im Finanzbereich, Versicherung, all das die Unternehmen zu sensibilisieren. Die Unternehmen sind sensibilisiert, sie gehen aber enorme Kosten ein, wenn sie sich sozusagen direkt auf ein anderes Regime einlassen. Ein Regime, nennen wir es das No-Deal-Szenario ohne geregelten Freihandel mit dem Vereinigten Königreich. Und deshalb haben wir jetzt nur noch ein paar Wochen Zeit, das ist das Bedauerliche.
Nur noch ein paar Wochen Zeit, sagt Volker Dreyer vom DIHK. Die Zeit der Diskussion neigt sich leider dem Ende zu. Ganz kurz nochmal, mit einer Bitte um ganz kurze Antwort, ob sich an Ihrer ursprünglichen Einstellung nach der Diskussion was geändert hat. Duncan Morrow, gibt es ein Abkommen, ja oder nein?
Knapp, ja, aber sehr knapp.
Bettina Schulz. Wo sind Sie durch die Diskussion doch noch zur Optimistin geworden?
Nein, also ich bleibe dabei, wie am Anfang auch. Ich glaube, dass es letztendlich doch noch ein Abkommen gibt. Aber ich bin einfach Optimist. Und ich habe oft falsch gelegen, leider. Aber ich sage einfach mal ja.
Und Terry Reinke?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden alles tun hier im Europäischen Parlament, dass wir noch ein Abkommen abschließen können.
So viel für heute zur Debatte um das Post-Brexit-Verhältnis zwischen EU und dem Vereinigten Königreich. Fürs Zuhören danke ich Ihnen recht herzlich.
Das war die Sendung zur Diskussion. Angekündigter Vertragsbruch, Johnsons Binnenmarktgesetz. Es diskutierten Duncan Morrow, Politikwissenschaftler an der Ulster University in Belfast, Terry Reintke, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen im Europaparlament, Bettina Schulz, freie Korrespondentin für Die Zeit in London und Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef der DIHK. Die Diskussionsleitung hatte Burkhard Birke.